besteht, aber dass es bei den Ärztinnen eine solche Vernetzung noch nicht gibt und dass es aber gerade bei dem Thema total wichtig ist, dass die Ärztinnen, die selber Abbrüche durchführen und die ja manchmal in einigen Regionen dann die einzigen sind und da auch keine Kolleginnen haben, die auch Abbrüche durchführen, dass man die zusammenführt und dann so ein gemeinsames Netzwerk hat und auch eine gemeinsame Stimme entwickeln kann. Das waren so eigentlich die Gründe für uns.
Ich habe mich immer wieder gefragt, warum nicht alle GynäkologInnen in meiner Stadt Beratung über Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber auch warum nicht alle das durchführen. Liegt das am Studium? Liegt das daran, dass nicht alle sich ausgebildet genug fühlen?
Das sind sicherlich verschiedene Gründe und ein ganz großer Grund ist, dass es immer noch so ein stigmatisierter Eingriff ist und der ja gerade auch in Deutschland in der Gynäkologie immer als so ein abgesonderter Teil behandelt wird und gar nicht so selbstverständlich zum Fach der Gynäkologie dazugehört leider. Und andere Gründe sind, dass es eben immer noch ein Straftatbestand ist, dass man sich damit nicht unbedingt einen guten Ruf unter KollegInnen holt, dass manche vielleicht auch Sorge haben, dass dann AbtreibungsgegnerInnen vor der Praxis stehen könnten. Und sicherlich die Aus- und Weiterbildung ist auch ein Faktor, dass es eben häufig im Medizinstudium gar nicht vorkommt. Und wenn man dann sich weiterbildet zur Gynäkologin und an ein Krankenhaus geht, da gibt es dann viele Krankenhäuser, die auch gar keine Abbrüche durchführen, die das explizit verweigern, zum Beispiel von der Chefinnenebene her. Und da kommt man dann eben gar nicht in Kontakt mit ungewollt Schwangeren und mit diesem Thema. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch, dass man das später auch nicht anbietet in der eigenen Praxis, weil es eben sehr, sehr viele Hürden gibt, auch bürokratische Hürden und administrative Hürden, muss man sagen. Also es ist schwierig, man muss die Medikamente direkt beim Hersteller bestellen. Da gibt es Sondervertriebsgesetze und man muss jedes Medikament einzeln austragen. Also ganz anders als in anderen Bereichen der Medizin. Und die Vergütung ist auch ziemlich schlecht, muss man sagen. Also das schreckt viele ab, so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren. Also eigentlich braucht man eine intrinsische Motivation, dass man sagt, mir ist das Thema aber wichtig und ich möchte das anbieten. Ansonsten ist es sehr viel leichter, es nicht zu tun. Und es ist auch sehr viel normaler in der deutschen Gynäkologie, es nicht zu tun, als es zu tun. Und das ist auch genau unser Kritikpunkt, dass sich das ändern muss. Also dass eigentlich von vornherein klar sein sollte, dass wenn man Gynäkologin wird, dass da die Behandlung von Schwangeren dazugehört und das bedeutet eben sowohl Schwangerschaften bis zur Geburt zu betreuen, Fehlgeburten zu betreuen, aber eben auch Schwangerschaftsabbrüche zu betreuen. Und am besten ja, sollte man sich das vorher überlegen, welchen Fachbereich man wählen möchte und ob man dann auch eben bereit ist, alle Bereiche da abzudecken. Und ja, aber so ist es in Deutschland leider bisher nicht.
Ich würde noch mal bei dem Rechtlichen einhaken. Es gibt nämlich einen Paragraphen Nummer 12, Schwangerschaftskonfliktgesetz, wo es darum geht, dass ÄrztInnen das Recht haben, irgendeine Art von Mitwirkung, irgendeine Art Unterstützung für die Menschen, die ungewollt schwanger sind, diesen Abbruch nicht zu unterstützen. Könntest du diesen Paragraphen kommentieren? Was ist das?
Das ist quasi das Recht, die Behandlung des Schwangerschaftsabbruchs abzulehnen aus persönlichen, moralischen Gründen. Das ist sonst in der Medizin unüblich, aber eben in diesem Bereich gibt es das. Und das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, wie viele der Ärztinnen, die keine Abbrüche durchführen, tatsächlich solche Verweigererinnen sind. Ich denke, dass es eher der kleinere Teil ist und der größere Teil, ja, wie gesagt, eben aus Gründen, dass es schwierig umzusetzen ist, dass es das große Stigma gibt und so weiter, es nicht tun. Aber das wäre eben sehr interessant und deswegen fordern wir auch eine Registrierungspflicht, also dass am besten vielleicht bei der Ärztekammer eine Liste geführt wird von VerweigererInnen, damit wir überhaupt erstmal wissen, wie viele sind das. Und das Problem ist, es geht nicht nur um die Behandlung selber, sondern häufig wird auch die Vor- und Nachuntersuchung verweigert. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Schwangere erstmal die Feststellung ihrer Schwangerschaft machen lassen möchte und wenn sie dann am Telefon schon sagt, in der jeweiligen Praxis, dass sie aber einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchte, dann wird sie häufig schon in diesem Stadium abgewiesen, weil der Arzt oder die Ärztin damit gar nichts zu tun haben möchte. Und das erschwert der Person dann natürlich total den Zugang und verzögert den ganzen Prozess noch weiter. Und das Problem ist auch, dass dann manche sich weigern zu informieren, also über die Methoden aufzuklären und die weiteren organisatorischen Schritte. Und wir bei Doctors for Choice denken, dass es, wenn überhaupt, ein eingeschränktes Weigerungsrecht geben sollte. Das heißt, dass man zumindest verpflichtet ist, wertneutral zu informieren, dass man verpflichtet ist, die Vor- und Nachuntersuchungen zu gewährleisten und dass man zügig an einen Kolleginnen oder Kollegen weitervermitteln sollte, der oder die dann die Behandlung durchführen können. Das ist in manchen Ländern auch so üblich, dass es eben dieses eingeschränkte Verweigerungsrecht gibt. In wenigen Ländern gibt es auch gar kein Weigerungsrecht, zum Beispiel in Schweden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir denken, dass der Fokus eher auf dem Zugang liegen sollte. Also wenn der Zugang irgendwann gewährleistet sein sollte, also dass wirklich in allen Regionen ausreichend Ärzte sind, die Abbrüche durchführen, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn Einzelne sagen, ja, ich kann jetzt aber aus biografischen oder persönlichen Gründen das nicht tun. Aber genau, so ist es aktuell leider nicht. Also aktuell ist der Zugang wirklich schlecht in vielen Regionen und da genau, müsste man dieses Verweigerungsrecht zumindest einschränken. Und was auch ein großes Problem ist, ist, dass es zum Teil so eine institutionelle Weigerung gibt. Also dass eben ganze Krankenhäuser, zum Beispiel wenn der Träger kirchlich ist oder wenn der Chef oder die Chefin persönlich gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, dass die sich als Krankenhaus verweigern und dann auch eben dem Personal in ihrem Haus verbieten, sich an Schwangerschaftsabbrüchen zu beteiligen. Und das ist eigentlich rechtlich gar nicht erlaubt, aber wird ganz viel praktiziert und da sollte man entschiedener gegen vorgehen.
Ich bin gerade ein bisschen wütend geworden, glaube ich, beim Zuhören, weil du auch so Sachen erzählst, die ich auch nachfragen wollte, weil ich glaube, genau dieser Zusammenhang zwischen eigentlich so religiösen Werten, die nicht mal religiös sind, ne, so bestimmte katholische Werte oder bestimmte evangelikale Werte eigentlich so weit bis in die Gesellschaft reinreichen. Und ich bin gerade so kurz wütend einfach.
Ja, und das sind ja Krankenhäuser, diese kirchlichen Krankenhäuser, die werden aus öffentlichen Geldern finanziert. Das ist ja das Absurde.
Richtig, und in den meisten Städten gibt es sehr viele kirchliche Krankenhäuser oder so. Oder genau. In den Städten, wo ich bisher gelebt habe, gibt es sehr wenige, die nicht explizit konfessionell sind.
Genau, und deswegen, es gibt dann meistens auch noch ein öffentliches Haus und das fordern wir eben auch, dass eigentlich alle Häuser, egal ob öffentlich oder kirchlich, die aus öffentlichen Geldern finanziert werden, dass die verpflichtet werden, sich an der Versorgung zu beteiligen, weil in manchen Städten, wenn es die Praxen nicht machen, dann sind es eben die einzigen Stellen, wo man es durchführen lassen kann. Und da sollten zumindest diese öffentlich finanzierten Häuser verpflichtet sein. Und das bedeutet auch nicht, dass das gesamte Team es dann machen muss, aber dass es zumindest sichergestellt wird, dass einige im Team eben dafür zuständig sind, dann die Versorgung sicherzustellen. Und das könnte man zum Beispiel durch Einstellungskriterien erreichen. Das wurde schon probiert in Baden-Württemberg vom Sozialministerium und wurde vehement zurückgewiesen. Da gab es ganz viel Kritik dagegen, leider auch aus den Reihen der Fachverbände der Gynäkologie, was ich sehr enttäuschend fand. Und da wird dann häufig, das wird so verdreht und gesagt, man kann doch niemanden zwingen. Aber darum geht es ja nicht. Wenn man das als Einstellungskriterium einführt, ist es ein ganz normaler Anreizmechanismus, den wir sonst in der Medizin auch kennen. Also wenn ich irgendwen brauche, der einen Herzkatheter durchführen kann, dann kann ich das ausschreiben in der Stellenbeschreibung, dass ich diese Fähigkeit brauche in meinem Team. Das ist ganz normal, aber bei dem Thema schreien dann plötzlich alle, man kann doch niemanden zwingen.
Ich würde dich gerne noch fragen, ob du noch etwas zur Kriminalisierung von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder Informationen darüber anbieten, erzählen möchtest.
Ja, also glücklicherweise wurde der eine Paragraph, der 219a, ja gestrichen. Das heißt, mittlerweile können wir offen auf unserer Webseite, Praxis-Webseite angeben, dass wir Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ohne da ein Gerichtsurteil zu fürchten. Das ist immerhin schon ein kleiner Fortschritt, aber war auch längst überfällig, muss man sagen. Den 219a, den gab es schon seit 1933, war der Nazi-Paragraph.
Okay.
Und der wurde jetzt eben dann endlich abgeschafft vor 2 Jahren.
Aha.
Genau, aber weiterhin gibt es den Paragraph 218 und der stellt Ärztinnen weiterhin unter Strafe, eigentlich die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, außer wenn die Schwangere bestimmte Bedingungen erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie eine Pflichtberatung wahrnehmen muss und eine 3-tägige Wartezeit einhalten muss. Und der verstärkt aber dieses Stigma ganz stark. Also Es ist nämlich immer noch, selbst wenn sie diese Kriterien erfüllt hat, ist der Eingriff immer noch rechtswidrig und das ja, macht eigentlich alle Betroffenen erstmal zu VerbrecherInnen und auch die Ärztinnen stigmatisiert es natürlich, die sich daran beteiligen. Und deswegen fordern wir natürlich, dass der Paragraph endlich gestrichen wird, dass Schwangerschaftsabbrüche als öffentliche Gesundheitsleistung geregelt werden und dass die von den Krankenkassen übernommen werden. Das ist nämlich auch aktuell nicht der Fall.
Ja, das war ein Gespräch mit einer Ärztin, die sich bei Doctors for Choice für sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Jetzt hören wir erstmal einen Song, und zwar Mife Miso von Strada Pauki. Der Titel bezieht sich passenderweise auf die Abtreibungsmedikamente Mifepriston und Misoprostol.
Feministischen Radios.
Deconstruct Patriarchy. Boycott Patriarchy. Burn Patriarchy.
21. Oktober.
In deinem freien Radio. Ihr hört Radio Blau am Internationalen Tag des Feministischen Radios und wir schauen gerade ein wenig zurück auf den 28. September. Da war nämlich Tag für sichere Schwangerschaftsabbrüche und da gab es hier in Leipzig verschiedene Veranstaltungen.
Unter anderem waren wir in einem Film Wie wir wollen von dem Kollektiv Kinocast in der Cinemathekena NATO und wollen euch was zu dem Film und auch der Podiumsdiskussion dazu erzählen. Wie wir wollen. Dieser Film ist eigentlich ein filmisches Porträt. Da kommen 50 Menschen zu Wort, die in Deutschland eine ungewollte Schwangerschaft abgebrochen haben. Der Film ist persönlich nachdenklich. Da sind immer wieder witzige Momente drin, aber auch sehr wütende und verletzliche. Und der Film schafft nämlich was Besonderes, finde ich. Der bricht auch mit diesem Schweigen und den Tabus, die es um die Schwangerschaftsabbrüche gibt. Der Film wurde von dem Kollektiv Kino Cast gedreht, das sich während des Drehs auch gegründet hat. Das Kollektiv besteht aus 10 Menschen, die alle Frauen und nicht-binäre Menschen sind. Und das nächste Projekt von Kino Cast steht nämlich auch in einer Verbindung zu dieser Doku, die wir gestern geschaut haben. Und zwar sollen die Interviews aus dem Film ungekürzt auf einer Internetseite zum Anschauen hochgeladen werden. Was ich allen eigentlich auch an dieser Stelle sehr empfehlen würde, euch diese Interviews und auch den Film anzuschauen. Also schaut nach Kollektiv Kinocast im Internet und Social Media. Sag mal, weil wir gestern da zusammen in dieser Filmvorführung waren, wie war es eigentlich für dich?
Ich fand es mega spannend. Es war ja so ein Mix aus diesen Interviews, die mit den 50 Personen geführt wurden und zwischendurch immer mal wieder so eingestreute Informationen. Genau, und da hat mich voll überrascht, dass zum Beispiel früher der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR und in der BRD total unterschiedlich waren. Also in der DDR war es relativ easy und in der BRD war es eben schon immer schwierig und genau nach der Wende kam eben für die Menschen, die in der DDR gelebt haben, auch die Wende hin zu einer schwierigeren, zu einem schwierigeren Zugang zu Abtreibungen und da gab es auch einige Demonstrationen und so und es war mir gar nicht so bewusst, dass es da so einen krassen Unterschied gab. Ja, genau, also dann fand ich auch noch sehr spannend zu sehen, dass teilweise so diese Beratungsstellen, zu denen man hin muss, wenn man eine Schwangerschaft abbrechen möchte, den Schein, den man dann braucht, um die Abtreibung durchführen zu lassen, gar nicht aushändigen. Also da kann man, gibt's Orte, da geht man hin und ist irgendwie in dieser super verletzlichen Lage und will eigentlich nur diesen Schein haben, um dann das irgendwie hinter sich zu haben. Und dann wird einem da irgendwie ins Gewissen geredet und noch, man wird versucht, die versuchen einen zu überzeugen, das nicht zu machen und eigentlich will man es nur hinter sich haben und dann kriegt man am Ende nicht mal den Wisch, mit dem es dann weitergehen kann und muss dann vielleicht nochmal zu einer anderen Stelle. Also das finde ich total krass. Genau. Ja, und dann fand ich noch spannend, das ist mir total hängen geblieben, das hat die Ärztin im Podiumsgespräch danach noch gesagt, dass die Lage in Leipzig eigentlich ganz gut ist. Also eben, weil es auch eine Stadt ist, wo viele Menschen hinwollen, so, dann wollen natürlich auch viele ÄrztInnen hin, die vielleicht ein aufgeklärteres Bild haben oder und sie hat gesprochen von so ungefähr 13 Praxen, in denen Abbrüche in Leipzig durchgeführt werden können. Das fand ich überraschend, dass es doch so viele sind. Aber natürlich bringt das nichts für die ländlichen Regionen. So, das hat sie auch nochmal dazu gesagt. Aber das fand ich sehr spannend, ja. Was hast du denn so mitgenommen von gestern? Also was ist dir hängen geblieben vom Abend?
Ich glaube, so zwei Dinge würde ich am liebsten besonders hervorheben. Zum einen fand ich, was immer wieder in den Interviews gesagt oder betont wurde, dass das, wie es den Menschen mit dem Schwangerschaftsabbruch und auch danach ging, nicht heißt, dass es denen gut ging. Die waren auch traurig, die waren auch mitgenommen, die waren aber auch von dem Weg dahin und von all den bürokratischen Hürden und Schwierigkeiten und aber auch teilweise Reaktionen aus ihrem Umfeld übelst mitgenommen. Und dass genau das eigentlich der Prozess dann da ist, sich damit auseinanderzusetzen, was Mensch gerade mit dem eigenen Körper erlebt. nichts damit zu tun hat oder diese Traurigkeit oder diese Schwierigkeiten eigentlich nichts damit zu tun haben, dass es für die Leute trotzdem nach wie vor eine richtige und eine gute Entscheidung war. Und ich glaube, dass das ganz oft in einen Topf geschmissen wird, dieses, wie geht es dir damit? Ist nicht das Gleiche wie, wie ist dein Zustand? Was musstest du alles für Hürden und Scheiße auf dich nehmen? Sondern auch, wie geht es dir mit der Entscheidung? Und dass das eigentlich eine Frage ist, die aber unterschiedliche Facetten bedeutet. Und ich glaube, das fand ich total wichtig in diesem Film zu merken. Es nimmt mit, niemand findet Schwangerschaftsabbrüche geil. Niemand sagt, juhu, Schwangerschaftsabbrüche für alle. Das, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, das über deinen eigenen Körper und über das eigene Leben entscheiden zu können. Ich glaube, das fand ich sehr stark, dass es irgendwie trotz des Schmerzes und der Traurigkeit trotzdem ein guter und wichtiger Weg für die Menschen war. Und die andere Sache, die ich mitgenommen habe aus dem Film, war eine Szene, wo es um einen Papaya-Workshop ging. Und steht Papaya nämlich in diesen Workshops für den Uterus, weil das heißt Frucht eigentlich auch eine sehr sensible Frucht ist, die eigentlich hart wirkt, aber es gar nicht ist. Und das, jetzt Achtung, das ist der Teil, der mich ganz schön geschockt und mitgenommen hat, Menschen mit Workshops, mit diesen Papaya-Workshops zu ÄrztInnen oder StudentInnen, die GynäkologInnen werden, quasi hingehen und denen zeigen, wie Schwangerschaftsabbrüche, die operativ verlaufen, wie macht man das eigentlich? Weil das nicht Teil des Studiums ist, nicht Teil des Medizinstudiums. Und ich glaube, das hat mich mitgenommen, einfach so einen ganz, ganz gewöhnlichen Raum zu sehen und zu merken, wie die eigentlich selber mit diesen Früchten das lernen, wo ich dachte, mein Bild von der Medizin ist dadurch ganz schön erschüttert, wenn ich merke, dass das Wissen, was eigentlich eine grundmedizinische Versorgung ist für die Menschen, dadurch nicht gewährleistet werden kann, wenn dieses Wissen gar nicht vermittelt werden kann. Genau, das sind so unsere Eindrücke, ne? Aber wollen wir noch mehr zu der Filmvorführung und zu der Diskussion erzählen?
Ja, gerne. Also der ganze Abend, also die Filmvorführung und die Podiumsdiskussion danach, wurden ja organisiert zusammen von der Cinemathek mit Compella Leipzig. Und genau, Compella ist eine feministische Gruppe, die Schwangerschaftsabbrüche für ungewollt Schwangere aus Polen organisiert. Dort wurde die Gesetzeslage im Oktober 2020 so weit verschärft, dass es quasi unmöglich geworden ist, eine Schwangerschaft auf sicherem Wege abzubrechen. Compella begleitet den ganzen Ablauf von Anreise über Beratungsgespräch und ärztlicher Untersuchung bis hin zum Abbruch und organisiert auch Sprachmittlung und Unterkünfte für die PatientInnen. Ja, nach der Filmvorführung gab es dann eine Podiumsdiskussion rund um den Safe Abortion Day. Zu Gast waren Dr. Med Ulrike Neitz, seine Gynäkologin, Claudia Ganzauge, Beraterin in einer Schwangerenberatungsstelle und Hanna Manek, die ihre persönliche Erfahrung auch im Film teilt. Ja, als erstes geht es auf dem Podium jetzt um die Beratungsgespräche, die vor einem Schwangerschaftsabbruch verpflichtend sind und den Zwiespalt zwischen einer zugewandten Beratung.
Also wir befinden uns ja letztlich in so einem Spannungsfeld. Also das Spannungsfeld heißt, auf der einen Seite ist das Gesetz, dem wir in irgendeiner Weise auch verpflichtet sind. Es ist ja einfach da. Auf der anderen Seite haben wir die Klientin und eine klare Idee von Beratung, wie Beratung stattfindet. Und damit ist Pflichtberatung, schließt ja eigentlich Beratung und Pflichtberatung schließen sich ja aus, also der Zwang. Heißt, wir sind so eher so dem, wir müssen an unserer, mit unserer Haltung arbeiten, wir müssen an unserer Haltung gucken, wir müssen unsere Haltung zum Gesetz abprüfen, unsere Haltung zu Klientinnen, aber es gibt keine Regel, also es gibt ja Ausbildung, also alle, die in Schwangerschaftsberatungsstellen arbeiten, in Anerkannten, müssen eine Ausbildung machen und in der Ausbildung wird sich mit dem Gesetz beschäftigt, aber es gibt keine Forderung, zum Beispiel wertfrei zu sprechen. Die Forderung gibt es nicht. Das Problem daran ist das Gesetz. Also wenn wir den Paragraphen 218 wirklich uns vorlesen, ist das ja ein extrem rigider Paragraph. der verhindert nicht, und auch die Ausgestaltung des Paragraph 219, der die Beratung auch noch regelt, verhindert, es steht ja drüber, dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, ist ergebnisoffen zu führen, aber heißt damit, ich habe die Freiheit, mit der betreffenden Person auch Druck auszuüben. Das gibt keine Regel für diese Ausbildung. Ich durchlaufe diese Ausbildung und der Abschluss ist aber nicht daran gekoppelt, dass ich eine bestimmte Haltung habe. Also wir sind da schon auch uns selbst verpflichtet.
Das hat man auch in dem Film schön gesehen, dass es Beratungsstellen geben, die dann den Schein nicht erteilen. Ne? Ja. Und andererseits eben, wie die Frau Weller sprach, dass wenn der Beratungsschein erteilt wird, gleich am Anfang, wo klar ist, dass es nicht, also es ist, dass der Schein auf jeden Fall kommt, dass die Frauen sich dann auch öffnen können. Und für manche Frauen ist die Beratung auch eine sehr gute Sache. Es ist jetzt, sie können sich mal in einem neutralen Raum mit einer Person besprechen, die sie nicht kennen, also die sie nicht kennt, weil diese Person nicht in ihrem sozialen Kontext lebt, können die sich öffnen und können auch mal Dinge besprechen, die sie zu Hause vielleicht nicht besprechen würden in ihrem sozialen Umfeld. Deswegen ist das für viele Frauen, wenn die den Schein bekommen und dann locker erstmal ihre Sorgen und Nöte loswerden, ist es sehr gut. Und deswegen sind wirklich sehr verschieden, die Beratungsstellen. Ne? Das ist im Film auch gut rausgekommen.
Es gibt ja wahrscheinlich so eine unbestimmte Angst von Beratungsstellen, dass sie halt so irrelevant wären, wenn es keine Pflichtberatung mehr gibt oder so. Ne? Also, oder dass sie gar keine finanzielle mehr Unterstützung haben für eine Beratung, die ja per se total cool und schön ist, in Anspruch zu nehmen, wenn ich in der Lebenssituation bin, egal ob schwanger oder nicht. Ich finde es total schwierig zu sagen, dass das in dem Moment irgendwie eine coole Sache ist. Also genau, also ich glaube, dass die Nachfrage oder das Bedürfnis danach, sich in professionalisierten Räumen gezielt mit Menschen, mit fachkundigen Menschen auszutauschen, immer da wäre. Aber in diesem Moment ist es nicht nur meine Erfahrung, sondern auch schon mit anderen Menschen geteilte, nicht wirklich der Raum, in dem gedanklich, emotional so viel Austausch dann irgendwie so möglich ist. Würde ich vielleicht ein bisschen auch, ja, finde ich eine sehr positive Beschreibung.
Die Erfahrung gibt es aber auch, dass Frauen sehr, oder auch Paare, die kommen, sehr froh sind über den Austausch und die Möglichkeit, also über das, was stattfinden konnte. Und es wird natürlich immer auch von der eigenen, von der Beraterin, auch von dem Anliegen der Personen abhängen. Ganz oft ging es ja, oder geht es ja bis heute, auch viel um Informationen. Einfach weil Informationen so schlecht zu bekommen sind, bis jetzt ja auch, sind wir ja auch die Stelle, wo viel Informationen weitergegeben werden können. Aber vom Kommen, vom Ankommen her, ist erstmal Druck da. Und wir versuchen, also ganz klar stützen wir das System. Also und wir versuchen uns sicher in vielen Beratungsstellen auch dann auf eine Ebene zu begeben. Aber wenn wir genau hingucken, sind wir mächtig. Einfach aufgrund unserer Rolle. Und wir versuchen eben, indem wir den Schein hinlegen, indem Klaas, es wird hier nicht darum gehen, den Schein nicht zu bekommen, versuchen wir das so ein bisschen auszutarieren und ein Angebot zu machen. Aber klar, wir sind Teil des Systems.
Aber du hast keine Angst, dass wenn diese Beratung nicht eine Pflichtberatung wäre, dass keiner zur Beratung kommen würde?
Ich gehe davon aus, dass, also wir machen ja nicht Schwangerschaftskonfliktberatung ausschließlich. Wir haben ja ein sehr breites Angebot und wir würden uns alle wünschen, dass ein Angebot angenommen wird von vielen, ob in eine Begleitung durch die Schwangerschaft oder auch, wenn es Fragen gibt zum Thema Schwangerschaftsabbruch oder auch ein Entscheidungsthema dazu gibt. Es gibt ja auch Menschen, die mit dem Entscheidungsthema kommen. Die sind ja ernsthaft froh, dass wir da sind. Und es gibt ja auch noch so viele andere Themen, die ja angesprochen wurden, die wir auch gerne bedienen wollen. Es geht los mit sexueller Bildung. Das sind alles so Themen, die spielen ja in den Bereich rein, Familienplanung, diese Themen.
Radia.
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 Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofon eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radio fights patriarchy with megaphones and microphones.
Bil mikrofon dat the nizam el abawi.
Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchalni sistem.
De mikrofon nu combattons et desafions le sistem patriarcal.
Col microfono e il megafono contro il patriarcato.